ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Daniel Morgenroth. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist der Staff-Captain auf dem Fernsehtraumschiff und das seit 5 Jahren. Und wie es ist, monatelang übers Meer zu schippern und zu drehen, das wird er uns erzählen. Und das hören Sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek zu hören bekommen. Daniel Morgenroth ist 60, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch am Theater zu tun hat und mit eigener Musik auftritt. Seine Songtexte zur Gitarre und Ukulele schreibt er selbst. Außerdem hat er immer gut zu tun an seinem alten Landhaus im Brandenburgischen. Und wie es ihm geht, wenn jetzt seine beiden Töchter Flücke werden, das erzählt er uns. Daniel Morgenroth jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Sie gehören seit 2019 zur Stammbesatzung des Traumschiffs im ZDF und sind Staffkapitän Martin Grimm. Wie ist es denn, so jedes Mal wieder die Uniform anzuziehen?
Ja, naja, das ist wie im Leben, es ist immer dieser schöne Effekt. Man nimmt Haltung an. Kleider machen Leute so, ja. Und das funktioniert ja auch super. Ich erlebe das ja in dem Schiff als Privatperson. Am Abend nach dem Dreh läuft man halt so rum, wie man so rumläuft. Ja. Und dann laufen die Leute auch mal an einem vorbei, bemerken das gar nicht so. Und sobald man die Uniform anhackt, nehmen sie Haltung an, ja. Dann wird man gegrüßt und A und O.
Ja, so. Ist aber nett, so mit dem Effekt. Richtigen werden sie dann auch
nein,
mal verwechselt.
Nein, das wissen die Leute, gucken dann auch schon mal, nicht bloß auf die Streifen, auch mal ins Gesicht. Und dann sehen sie, okay, das ist hier der Falsche.
Der Staffkapitän ist sozusagen der Stellvertreter des Captains, ne? Also ja, der also könnte auch selber das Schiff steuern.
Ja, ja, klar. Er hat ein Kapitänspatent, und aber ist eben stark, sagen wir mal, das Bindeglied zwischen der absolut obersten Führung vom Kapitän zur Mannschaft, letztendlich auch zum Hotel rüber, zum Chief Engineer und so. Also ganz wichtige Figur.
Könnten Sie sich im richtigen Leben auch vorstellen?
Ja, muss ich tatsächlich sagen. Also wenn ich so denke, wenn es einen dahin verschlagen hätte, wäre ich fast lieber wirklich im echten Leben Staff-Kapitän als Kapitän. Ja,
weil der Traumschiff-Captain wird von Florian Silbereisen inzwischen gespielt. Wie ist es, mit ihm zu arbeiten?
Sehr gut. Wir haben ein prima Verhältnis, jetzt einfach so auf der rein menschlichen Ebene, sage ich mal. Und der Florian ist halt wirklich toll, weil er einfach ganz klar sagt, ich komme aus der anderen Branche, ihr müsst mir helfen.
Okay.
Ja, so. Also ganz offen. Er macht da irgendwie
weil er ist
nicht
ja kein Schauspieler,
so. Genau, aber er tut es auch nicht so und sagt irgendwie, ja, ich kann das alles selber und ich weiß schon, wie es geht und so, schaut mal meine Quoten an oder so, sondern der sagt einfach, hey, wie so und so reden wir dann halt, sprechen Szenen durch und lassen uns was einfallen, wie das funktionieren könnte eben.
Barbara Wusso war ja auch schon im Sonntagsbrunch und sagte mal, der ist ganz fleißig, der gibt sich ganz viel Mühe.
Ja, das ist ja, naja klar, Fleiß und Mühe ist das eine.
Ja, aber, weil er eben nicht aus der Branche kommt.
Aber
ja.
Er ist eben auch, sage ich mal, Profi und er weiß mit diesen Hinweisen, sage ich mal, die er von der Regie kriegt oder mal auch von Kollegen oder so und dem, was ich auch einfach dann, wenn man ein bisschen lockerer wird, im Spiel ergibt, weiß er auch, was anzufangen. Ja, er kann das eben auch umsetzen und merkt sich das auch und wird praktisch von Mal zu Mal lockerer, sage ich mal so, ja.
Das Traumschiff schippert heute Abend wieder in unserem Fernsehen. Dann gibt's auch wieder diese Musik. Und dann gibt's 90 Minuten Sehnsuchtsziel, bisschen Herzschmerz, am Ende geht's gut aus. Wohlfühlfernsehen, würde ich sagen.
Ja, warum nicht?
Schon. Ne?
Also auch mal abzuschalten und einfach diesem, sag ich mal, in Anführungsstrichen, dieser Märchenstunde zu folgen. Ja.
Mhm. Wohin fährt das Traumschiff heute Abend?
Ich glaube, heute Abend ist Argentinien dran.
So ist es.
Und wir haben noch 3 weitere Folgen gedreht. Die führen uns nach Curaçao und 2 Folgen führen uns nach Amerika. Die eine nach Miami und in die Everglades und die andere Hudson River, also nördlich von New York City.
Zu Corona-Zeiten musste vieles in Deutschland gedreht werden. Da konnte man nicht so über die Meere schippern, wie das sonst ist. Wie ist es jetzt? Alles echt, oder?
Jetzt ist es zum Glück, also wir haben 2 Jahre, ich meine, wir gehören zu den Glücklichen und das muss man auch ein großes Kompliment an die Produktion, dass sie das immer hingekriegt haben. Wir haben alle unsere Filme gedreht. Das heißt, das Schiff war ja gesperrt für die Kreuzfahrt, da ging ja nichts mehr und wir haben in Bremerhaven drehen können, auf einem leeren Schiff, quasi mit einer so einer Basic-Besatzung, die halt das Schiff maintain und da alles dafür sorgen, dass da eben nichts passiert, auch Sicherheitsdienst und so. Und ich glaube, das waren insgesamt, ich glaube, es waren so 60 Personen an Bord und die Filmcrew halt. Und dann konnten wir da natürlich ganz in Ruhe, dann aber natürlich sehr eingeschränkt vor Greenscreen so tun, als wären wir auf dem offenen Meer.
Aber immerhin, ja.
Immerhin. Wir konnten.
Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen?
Ich war hin und wieder schon Episodendarsteller, ich glaube 2 oder 3 Mal in den letzten 25 Jahren, glaube ich, oder so. Und auch bei diesem Ableger Kreuzfahrt ins Glück war ich mehrere Male praktisch als Episodencast da und war man über 20, 25 Jahre ein wiederkehrender Gast. Zu dem Schöpfer und Creator des Ganzen, dem Wolfgang Rademann, hatte ich ein sehr spezielles Verhältnis. Wir waren irgendwie, ja, hatten irgendwie so eine Verbundenheit und der lebte aber zu dem Zeitpunkt natürlich jetzt nicht mehr, war ja schon verstorben. Aber irgendwie wusste man das so, ja, da gibt es eine Verbindung und der war öfter hier und ich hatte einen guten Kontakt zum Team und zur Produktionsetage da sozusagen. Aber dann hat man ein Casting, man wurde einfach zum Casting eingeladen, hat die Mütze ins Gesicht gedrückt bekommen und dann jetzt tu mal
wie
so.
Wie sieht der aus mit der Mütze? Probieren wir mal.
Und dann hat man sich lauter Leute mit Mützen angeguckt, ja, die alle irgendwie gerne auch, ja, diese Rolle durchaus übernommen hätten und glücklicherweise fiel das Los dann auf mich und zwar in dieser Kombination, dass dann ein echter Captain sozusagen, Captain Dasha, noch kommt und wir aber diese Staffelkapitänsrolle dazu erfunden haben. Die gab es ja vorher in den früheren Traumschiffen nicht, insofern ist das für mich auch schön, da eine Rolle völlig frei neu zu kreieren, ja.
Sie sind natürlich für Ihre Arbeit viel unterwegs mit dem Traumschiff. Es gibt 4 Folgen im Jahr, Sie haben es schon gesagt. Wie viel Zeit geht da drauf? Für Sie privat, persönlich, wie oft sind Sie auf dem Schiff?
Also man kann grob sagen, dass wir pro Film etwa 6 Wochen benötigen. Und dann kommen eventuell Anreisen, Abreisen, dann kommen Übergangszeiten, wo man kann nicht so einen Tag mit dem einen Film aufhören, am nächsten Tag mit dem nächsten anfangen. Da sind immer, entweder reist die ganze Crew noch wohin, dann muss man eventuell den Zeitunterschied berücksichtigen, dass die Leute 2, 3 Tage zum Akklimatisieren und zum Umstellen brauchen und so weiter. Also es geht im Prinzip für die 4 Filme, geht das erste halbe Jahr so grob dahin.
Mhm. Nun stellen wir uns vor, Sie haben frei Sonntag bei Ihnen zu Hause, nördlich von Berlin im Landhaus. Wie sieht so ein Sonntag bei Ihnen aus?
Ein normaler Sonntag oder ein Traumschiff-Sonntag?
Ein normaler Sonntag.
Ein normaler, ich habe noch schulpflichtige Kinder, also insofern ist der Sonntag der Sonntag, also der, wo man mal nicht früh raus muss und Kinder zur Schule bringen muss. Mhm. Und so gemütlich lassen wir das angehen und dann am Tag wird was Nettes unternommen. Wir wohnen ja in der wirklich schönen Schorfheide, also wird viel Fahrrad gefahren, gewandert oder Kajak gefahren, Kanu gefahren oder Freunde kommen zu Besuch und man macht was zusammen im Garten oder irgendwie so.
Ja.
Ganz entspannt. Und wenn abends Traumschiff kommt,
sitzen alle vorm Traumschiff.
Ja, aber das ist natürlich im Winter. Da sitzen wir dann, sind wir vielleicht nicht unbedingt so viel im Garten.
Die meisten kennen Sie natürlich vom Traumschiff, aber Sie haben ja eine Menge mehr gemacht. Spielten in Soko-Serien, Kinofilmen, in Pilcher-Verfilmungen oder in Der Alte. Aufs Theater kommen wir noch zu sprechen. Vor Ihrem Schauspielstudium waren Sie aber zunächst Theatertischler und Bühnenbildassistent.
Ja.
So fing es an.
So fing es an, genau. Also von der Schule weg war mir klar, ich muss jetzt kein Abitur machen. Ich bin ja noch sozusagen im Osten zur Schule gegangen und dieses Abitur wollte ich nicht. Ich wollte diese Schule verlassen und wird vernünftig jetzt sozusagen lernen. Und da kam mir die Tischlerei irgendwie in den Sinn. Mhm. Und dann habe ich 2 Jahre gelernt und ein paar Jahre gearbeitet als Bühnentischler und eben auch als Modellbauer in der Bühnenbildnerei.
Und dann war es gar nicht so einfach, das Schauspielstudium zu bekommen.
Nein, das war von der rein offiziellen Seite war es unproblematisch für mich. Eignungstest, Aufnahmeprüfung, bestanden. Vorimmatrikulationsbescheid bekommen und dann hatte ich die dumme Idee, 1985, 84 den Wehrdienst zu verweigern in der DDR. Und das mochten die Herren nicht so. Und dann gab es Ärger.
Dann gab es Ärger und verzögerte sich ein bisschen.
Sehr verzögert und das war ein ziemliches Gezerre. Aber ich habe gekämpft. Ich habe Eingaben bis zum obersten Staatsrat, bis ins Büro Honecker geschrieben und habe erstaunlicherweise Recht bekommen. Und habe meinen Studienplatz zurückbekommen, der mir schon entzogen wurde. Und konnte dann studieren an der Busch in Berlin von 86 bis 90, genau zur Wende.
Und danach waren Sie am Deutschen Theater?
Dann hatte ich das wahnsinnige Glück, da direkt in Berlin an das, natürlich in der DDR, das Top-Haus überhaupt zu kommen. Und dort vor allen Dingen nicht bloß im Regal zu stehen, sondern dort richtig amtlich zu tun zu bekommen. Also das war toll. Und da bin ich 10 Jahre geblieben. Und das waren auch sehr, sehr, sehr tolle Zeiten.
Und Sie sind dem Theater treu geblieben. Es gibt momentan was in Halle. Erzählen Sie uns was.
Ja, da bin ich sozusagen, also ich habe dann damals immer mal schon so Ausflüge in die Schriftstellerei, sage ich mal, oder in die fürs Theater zu schreiben gemacht. Und da gab es damals auch schon ein sehr erfolgreiches Stück, das hieß Die Leichenoper. Das lief auch am Deutschen Theater, Die Leichenoper. Der süße Duft kommt nicht von Rosen. Und das ist mit großem Orchester, richtig, 45 Mann mit Chor und 14 Darstellern. Und für Schauspieler eigentlich geschrieben, aber Sänger ist natürlich... Sänger, die Schauspieler oder Schauspieler, die singen können. So alles ist da möglich. Ja, und siehe da, jetzt 30 Jahre später, kommt Halle plötzlich auf mich zu. Was ist denn eigentlich mit dieser Leichenoper? Gibt es die noch? Und wo finden wir denn die? Und wir würden die gerne aufführen.
Mhm. Ja. Also läuft regelmäßig jetzt in Halle?
Ja, läuft regelmäßig. Ab Oktober, am 11. Oktober war Premiere. Und das läuft meines Wissens im Repertoire auf jeden Fall diese Spielzeit bis zum nächsten Sommer, 25. Mhm.
Sie waren auch mit Ihrer Frau Johanna auf Deutschland-Tournee und ich glaube, das war so ein Wunsch, den Sie beide hatten und den haben Sie sich auch verwirklicht.
Ja, Deutschland-Tournee, also wir spielen an verschiedensten Häusern.
Ja.
Also eine richtig klassische Tournee haben wir so noch nicht machen können, weil wir noch die Kinder haben. Ne?
Ja.
Die kann man nicht einfach wochenlang da zu Hause sich selbst überlassen, ist ja klar. Aber ich denke mal, sobald die Kleinste jetzt auch sozusagen durch ist, durch gröbste Plan, könnte ich mir das auch mal gut vorstellen. Also so eine richtige große Tingeltour über 6-7 Wochen durch, da lernt man das Land kennen.
Ne? Ja.
Jeden Abend woanders spielen, ist toll.
Das Traumschiff schippert heute wieder und Sie sind der Staffkapitän auf dem Fernsehschiff. Es ist die MS Amadea, ein kleineres Kreuzfahrtschiff, ja?
Ja.
So, jetzt gibt es ja dann so eine Riesenklopper inzwischen, aber ja, das ist schon
also
noch ein kleineres.
Wenn wir manchmal in Häfen liegen und da liegt so eine Carnival Cruises oder irgend sowas, dann sieht die Amadea aus wie das Beiboot. Ja, das ist
okay. Wie viele Passagiere gehen da drauf?
Ich glaube, um die 500. Bisschen über 500.
Das ist ja sehr gemütlich.
Ja, das ist wirklich sehr übersichtlich. Es ist immerhin auch 160 Meter lang, aber es ist sehr, sehr klug gebaut, sodass das wirklich nie voll wirkt, auch wenn es mal ausverkauft ist. Ja.
Man meint ja, wer da mitspielt, wohnt in den schönsten, größten Kabinen auf diesem tollen Kreuzfahrtschiff. Ist das wirklich so?
Nein, dem ist nicht so, definitiv nicht. Das ist, also wir haben manchmal so eine Art Superior Kabinen, weil wir sie zum Drehen brauchen, ja, weil Szenen da drin spielen und natürlich steht die Kabine, muss die gebucht werden und die ist ja dann nicht mehr verkäuflich, weil das Schiff legt ab und wer soll da hinkommen? Also die haben wir dann quasi und dann gibt es immer so reihum den Bonus, dann darf mal der eine da drin wohnen und dann darf mal der andere in einer schickeren Kabine, wo ein bisschen mehr Platz ist, denn die einfachen Kabinen sind wirklich die klassischen, wie man so kennt, also rechts ein Bett, links ein Bett, schmaler Gang, Fenster. Wenn man Glück hat, dann in den oberen Etagen schon ein Balkon.
Vorher spielte das Traumschiff auf der MS Deutschland. Die haben Sie aber auch erlebt als Schauspieler.
Ja, als Episodenschauspieler war ich auch mehrfach auf der Deutschland, genau. Ja.
Das ist wieder ein bisschen ganz anders als das die Amadea, ne?
Ja, das ist vom Stil her anders. Die hat so neoklassische Elemente. Man hat versucht, so ein bisschen die alte Kreuzfahrtzeit da so aufblühen zu lassen mit viel Fake Messing und Fake Mahagoni und so. Und,
ich weiß gar nicht, gibt es die MS?
Die fährt
immer noch.
Ja, die fährt immer noch.
Okay.
Ja, wir sind ja ein aktives Kreuzfahrtschiff. Also es ist nicht so, dass wir da nur drehen, sondern
und auch
echte Reisen, echte Passagiere.
Die wissen aber vorher dann Bescheid, oder?
Die wissen Bescheid, die werden informiert und unterschreiben das auch, dass sie damit sozusagen einverstanden sind.
Mit einer Schnellantwortrunde beschließen wir die erste Sonntags-Brunch-Stunde mit Daniel Morgenroth. In einen Arbeitstag starte ich mit
dem Aufstehen.
Und Kaffee.
Ja, Kaffee kann auch sein. Aber da kommt danach.
Text lerne ich?
Hauptsächlich im Gehen, beim Spazieren.
Das geht, ja?
Ja, bei mir.
Na, okay.
Funktioniert das.
Geld gebe ich gern aus für?
Reisen.
Was ich an anderen Menschen mag?
Offenheit.
Was nicht so?
Ja, eine Missgunst.
Meine beste Eigenschaft?
Meine beste Eigenschaft.
Hauen Sie mal raus.
Fleiß beim Holzhacken.
Was ich nicht so gut kann?
Mit dem Internet klarkommen.
Ich rege mich auf über?
Na, Ungerechtigkeit.
Ein Tag war gut, wenn?
Wenn man abends das Gefühl hat, dieses schöne Glas Wein verdient zu haben.
Wo machen Sie Urlaub?
Ja, also da ich ja viel unterwegs bin das erste halbe Jahr, bin ich natürlich gern auch dann mal zu Hause im Sommer.
Ja.
Aber es zieht mich doch hauptsächlich, wenn dann in den Norden. Ja? In den Norden nach Schweden, Norwegen. Aber auch, es gibt auch eine südliche Variante, weil wir da, aber das kommt daher, weil wir da Bekannte haben und so, nach Frankreich, Südfrankreich.
Traumschiff ist zwar ein Privileg, aber ja kein Urlaub, ne?
Nein, definitiv nicht. Nee.
Da ist nicht viel mit Urlaub machen. Wobei man kommt natürlich an tolle Ziele, ja. Die, wo andere sagen, oh wow, also das schaffe ich ja sonst nicht. Ne?
Natürlich, klar. Und das ist natürlich auch, es gibt Möglichkeiten. Das ist von Jahr zu Jahr verschieden, je nachdem, wie stark man eingespannt ist. Wie weit man weg ist, wenn man da mal eine Lücke hat und man ist sehr weit weg, dann lohnt es sich oft nicht nach Hause zu fliegen. Ne? Mhm. Also auch nicht für 5 Tage, weil mit, weiß ich was, 10 Stunden Zeitunterschied und Jetlag, das lohnt sich nicht. Du bist zu Hause eine Woche lang platt, dann fliegst du wieder hin, dann bist du dort wieder eine Woche platt. Also das ist keine 28 mehr, ja. Also das ist dann, da bleibe ich dann dort und dann entstehen so Lücken, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier einfach mal 4-5 Tage, dann mache ich jetzt hier was, ja.
Mhm. Würden Sie privat eine Kreuzfahrt machen?
Nein.
Nein. Okay. Für Ihren Fernsehjob auf dem Traumschiff müssten oder müssen Sie ja auch seefest sein. Also bei mir ist das so,
ja.
Ich fahre gern mit einem Kreuzfahrtschiff, aber es sollte schön ruhig bleiben alles.
Ja.
Ich habe gelesen, es gab auch Momente, da war es sehr ungemütlich auf dem Traumschiff.
Ja, absolut, klar. Das ist schon speziell, wenn man dann 3000 Kilometer, also jetzt speziell, das war auf dem Atlantik mal, da sind wir in so ein richtiges nordatlantisches Mega-Tiefdruckgebiet gekommen mit, ich glaube, mit 15 Meter Welle oder so. Das war irgendwie nicht lustig. Oder 12 Meter, ich will mal nicht übertreiben. Ja, der Kapitän hat mir das gezeigt. In dem Kerngebiet, was wir dann umfahren haben und auch einen halben Tag verloren haben dadurch, in dem Kerngebiet, meinte er, sind 17 Meter Welle gerade. Da fahren wir jetzt nicht durch. Wir sind dann am Rand lang gefahren, dort waren dann 12 Meter. Und das ist dann schon, wenn man weiß, es sind in beide Richtungen 3000 Kilometer und draußen tobt einfach die Hölle und dieses Schiff kämpft wirklich mit diesen Naturgewalten, dann ist das natürlich insgesamt ein beeindruckender Vorgang.
So. Haben Sie sich Sorgen gemacht?
Nein, nein, also das,
nein, das
Schiff macht schon, also da bin ich absolut schon, sagen wir mal, in Anführungsstrichen technikgläubig, ja. Also das, ja. Ich habe schon einige wirklich ziemliche Stürme da erlebt und das Schiff kann das. Und vor allen Dingen die Führung des Schiffes weiß auch, was sie zu tun hat und eben nicht, um Zeit zu sparen, so den Titanic-Effekt. Ne? Nee, wir fahren da durch, das geht schon. Mhm. Nee, die fahren dann eben halt außen rum, sprechen das mit der Reederei ab. Da fällt eventuell ein Hafen weg, ne? Da muss man natürlich immer gucken. Aber die Leute
Sicherheit
sind ja
geht
froh.
Vor.
Also das sind dann die Momente, wo abends der Speisesaal recht leer ist, ja, weil irgendwie davon hat ja keiner was dann, ja, wenn das Schiff so verrückt spielt.
Nee.
Das, nee, aber ja, ich war mit der Seefestigkeit, das war sozusagen, das musste man halt learning by doing. Ja? Also das kann man ja schlecht irgendwo in der Schaufeile ausprobieren.
Das wussten Sie auch nicht, ob das alles so klappt.
Nee, ich bin zwar Seekajaker, also ich fahre Kajak auch auf dem Meer.
Mhm.
Da habe ich viele Reisen gemacht, auch in entlegenen, wilden Gebieten. Aber das ist was anderes. Man ist nicht, man fährt ja auch nicht aufs Meer richtig raus, sondern man bleibt ein bisschen im Schutze von Inseln und man hat so kleine Passagen, wo man übers offene Meer muss. Also es reicht dann schon, so 20, 30 Kilometer, das ist dann schon mal fast so ein Tag.
Ja.
Und wenn dann so ein Swell ist von 3-4 Metern, dann merkt man schon, wird einem hier komisch oder nicht. Ne? Und das war bei mir nie.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung fürs Traumschiff
gewesen,
glaube ich.
Dann dachte ich, genau, müsste sich vielleicht auch auf das große Schiff übertragen lassen. Und so war es dann auch. Also ich habe da gar keine Probleme zum Glück.
Heute Abend gibt es das Traumschiff im ZDF. Es geht nach Argentinien. Können Sie inhaltlich zu dieser Folge irgendwas erzählen?
Also da muss ich ehrlich sagen, erstens wollen wir nicht so viel verraten, weil es kommt ja heute Abend. Okay. Und ich bin selber in dieser Folge in dem Landteil nicht zugegen gewesen, also habe nur ein Schiffsteil gedreht. Und da nach so einem Jahr verschwimmen dann so ein bisschen die Handlungsstränge, war das jetzt in dem Film oder in dem Film, deswegen würde ich jetzt da gar nicht
überraschen. Mit dabei sind unter anderem Margarita Bräuch und Kai Wiesinger und Sandra Meyer-Wölden als Yoga-Lehrerin. Also zuletzt waren immer mehr Leute mit an Bord, die so kleine Rollen hatten. Die Pochers, Kai Pflaume, Kathi Hummels und andere Influencer und Leute, die ja vom Schauspielern eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Ich finde das nicht so gut. Und Sie?
Das ist, man muss ja von Fall zu Fall betrachten. Ja, also wenn man sagt, wir modernisieren das Traumschiff so etwas, ja, wir versuchen.
Das ist der Grund, ja?
Naja, die Idee ist schon klar. Also diesen Reiz zu schaffen, wer ist denn diesmal dabei, ne?
Okay.
Und ich denke, wenn es eine kleine Rolle ist, also so ein Tagesauftritt, zum Beispiel Horst Lichter war mal da und er war als nichts anderes da als Horst Lichter halt, ja.
Ja,
für
gut,
einen
das
Tag.
Ist, das
und der
ist
läuft
okay.
da so über das Deck, wie er ist, mit seinem Stock und seinem Schnauzbart und das ist lustig und das kann der eine besser und der andere schlechter finden, aber das schadet dem Ganzen ja überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, ne, damit kann man Werbung machen. Und so betrifft das auch viele dieser Leute zu und die posten und so und naja und was
also
ich so
Also man
höre,
möchte schon das Traumschiff ein bisschen verjüngen damit, auch jüngere
ja,
Zuschauerinnen und Zuschauer
ja,
finden.
Na klar,
und
ja. Also das ist ein legitimer Ansatz, finde ich, absolut.
Funktioniert?
Ich denke, ja. Also die gerade, was Sie ansprechen, man denkt ja, das Traumschiff hat hauptsächlich ein älteres Publikum, was uns, sagen wir mal, biologisch entschwindet. Das ist nicht so.
Nee.
Wir haben große Zuwachsraten bei dieser Kerngruppe 15 bis 45. War ich auch überrascht. Und das liegt sicher auch daran, ne? Also, weil die ziehen schon Leute mit und man kann natürlich nicht überprüfen, wie lange gucken die wirklich, gucken die nur die Auftritte. Aber das ist erstmal egal. Es ist ja, ne, wie das so ist. Die Marke wird stabilisiert dadurch und wird noch ein bisschen verschoben in eine andere Ecke und grast, sage ich mal, noch so ein bisschen auf anderen Weiden. Und das finde ich alles gut, solange eben der Film nicht beschädigt wird durch, wenn die Aufgaben zu komplex werden für Leute, die den Beruf nicht erlernt haben.
Über Gastrollen haben wir gerade gesprochen. Insgesamt muss man ja schon sagen, die Quoten fürs Traumschiff sind traumhaft, meistens.
Ja.
Was meinen Sie, macht diesen Erfolg aus?
Ja, ich glaube, mittlerweile genießt das Traumschiff so eine Art Kultstatus, sage ich mal. Ja. Also ich kenne auch viele Leute, die gucken das, obwohl sie sowas nie gucken. Ja, also diesen Effekt sozusagen. Es gehört irgendwie dazu. Die Eltern haben es auch schon geguckt, man kommt selber in so ein Alter und man mag diese Art, sage ich mal, in Anführungsstrichen Kitsch gar nicht. Aber irgendwie macht es auch Spaß, mit Kindern das zu gucken. Vielleicht, wenn man dann selber Nachwuchs hat, ja, und die wachsen damit auch wieder auf. Das wird so wie so im Staffellauf weitergegeben und es ist irgendwie nicht mehr wegzudenken.
Mhm.
Ja, und das finde ich, dann hat sowas so eine Art Kultstatus erreicht, wenn es nicht mehr darum geht, dass die eine oder andere Folge auch mal schwächer ist und dann hat es wieder eine sehr gelungene Folge. Das ist nun mal so, wenn man in der Form in Reihe arbeitet, quasi seriell, dann hat man mal stärkere und mal schwächere Produkte. Und die Leute verzeihen das, ne? Also, weil das Grundding stimmt.
Und ganz bewusst läuft ja das Traumschiff in der bei uns eher grauen Jahreszeit,
genau.
Also November, zu Weihnachten,
ja.
Neujahr, also gut Ostern auch, aber so schon, dass man sagt, in dieser bisschen dunkleren Jahreszeit zeigen wir euch ein bisschen Sonne, Strand,
genau.
Gutes Wetter, schöne Landschaften.
Genau,
ja.
So ist das. Das ist dieser Effekt.
Der Name Wolfgang Rademann ist schon gefallen, der Erfinder des Traumschiffs. Er war auch bei mir noch zu Gast im Sonntagsbrunch. Das war eine sehr tolle Begegnung damals mit ihm. Finden Sie, es ist auch das, was er mal wollte, ist das übrig geblieben heute? Ist das noch so?
Gut, das wäre anmaßend zu sagen, weil er auch eher, ich kann ja nicht den Wolfgang von damals nehmen, auch er hätte sich ja weiterentwickelt.
Ja.
Wenn man, er ist ein so krasser Instinktmensch gewesen und was ankommt so und was, also er wusste so. Und das kann man gar nicht sagen, ob er nicht diesen Weg genau auch mitgegangen wäre und gesagt, ja, das machen wir jetzt so. So kommen wir an die und die das Publikum noch ran und die ziehen wir uns rüber und das ist doch vielleicht ganz, ganz lustig und so. Ne? Und er war immer jemand, der natürlich, der aus dem Entertainment kam. Er kam dann von den Shows eigentlich.
Ja.
Und bestimmt hat er sich nicht dagegen gesperrt, diese gewissen Show-Momente in das Traumschiff zu holen. Ja, das hat er auch in seinen Filmen. Hin und wieder taucht das immer mal wieder auf. Da gibt es Auftritte von berühmten Showgrößen, auch in diesen alten Traumschiff-Filmen. Und insofern wäre er dafür bestimmt offen gewesen. Also, weiß ich, David Garrett hatten wir mal in einer Folge drin, ja. Den Showgeiger so. Aber das ist absolut gelungen, natürlich, weil das das Produkt wirklich aufwertet.
Ne? Er hat damals mal zu mir gesagt: Also, wer mich anruft und aufs Traumschiff will, den nehme ich mit.
Wer hatte das?
Hat gerade man gesagt.
Na, das stimmt nicht ganz so.
Natürlich nicht, aber so.
Ich glaube, das wäre ein übervolles Schiff geworden.
Also brauche mich bloß anrufen und schon gucken wir mal, ob wir da irgendeine Möglichkeit finden. Also, das fand ich sehr herzlich und nett. Man kennt sie vom Traumschiff oder auch von anderen Fernsehformaten. Sie spielen Theater und sie haben zwei Töchter, 15 und 17. Ihre Frau ist auch Schauspielerin. Wollen die Mädels auch zum Film?
Nein. Ich meine, wenn es sich aufdrängen würde, würden sie vielleicht schon den einen oder anderen Ausflug da in die Branche gern machen. Aber ich finde sie, ich sag mal fürs Ketze, ich finde sie zu gescheit dafür. Die sind einfach, die sind wirklich, wirklich sehr, sehr fix im Kopf. Und ich finde, sie, da gibt es noch andere Möglichkeiten in dieser Welt, sage ich mal. Klar, sie braucht ein Traumschiff auch zum bisschen Ablenkung und ein bisschen so. Aber sie braucht auch Köpfe, die die Missstände auf unserer schönen Erde vielleicht mithelfen zu beheben.
Gibt es schon so eine Richtung, die Sie einschlagen wollen?
Ja, da geht es so stark in Richtung Biologie, Tierschutz, Artenschutz, Umweltrecht und so. Also alle die modernen Themen so, wo ich ja vor 40 Jahren nicht im Traum drauf gekommen wäre, dass ich sowas machen könnte. Ja.
Sie sind in diesem Jahr 60 geworden, war es schlimm?
Nö. Nee, die sechste Null halt, wie es so ist, ja. Man sammelt Nullen.
Gab es so, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich 60, gibt es da so, ich habe jetzt das und das Ziel, ich möchte mir den und den Wunsch erfüllen?
Nein, ich habe ja mal eigentlich versucht, das immer schon so ein bisschen zu leben, sag ich mal. Also die Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, das mache ich mal, wenn dieser und jener Fall eintritt. Weil wir wissen alle, dieser und jener Fall kann auch ganz anders sein und man ist plötzlich weg vom Fenster. Und auf das Spiel wollte ich mich nie einlassen und so habe ich viele Dinge eigentlich direkt umgesetzt, würde ich mal sagen. Wie aufs Land ziehen zum Beispiel oder wirklich verrückte Reisen zu machen, die auch nicht ganz ungefährlich waren, zugegebenerweise. Ja. Weil ich wusste, das macht man mit 60, 70 dann nicht mehr. Vielleicht. Jetzt bin ich 60, nö, würde ich trotzdem noch machen, aber ich habe
ja immer drauf an.
Der Druck ist weg, sag ich mal.
Es ist nur eine Zahl, wird immer so gesagt.
Der Druck ist weg. Es ist genauso wie im Beruf. Ich habe meine tollen Jahre an diesem Theater gehabt. Ich habe die Bomben-Klassikrollen alle gespielt. Ich habe den Druck nicht mehr. Jetzt noch, lass mich den Löwen auch noch spielen. Also das brauche ich nicht.
Es ist so ja so eine Altersgelassenheit, die dann auch so nach eintritt.
Man kann sagen,
ich habe das und das erreicht. Ich muss jetzt nicht noch den Baum ausreißen und dies und jenes machen.
Absolut, für sich selbst. Als Selbstverständnis so, ne?
Wie sportlich sind Sie, um für den Beruf auch fit zu bleiben, gut zu sein?
Ja, also der Beruf erfordert schon eine gewisse Kondition und so, aber sportlich in dem Sinne muss ich nicht für diese Rolle sein. Das ist eher aus privater Natur geboren, dass ich halt gerne bestimmte Dinge eben noch weiter tun will. Ich will schon nochmal aufs Rad steigen können und 100 Kilometer Rad fahren, ohne dass ich danach tot bin, ja. Mhm. Oder ich will Kajak fahren können, mal irgendwie 20 Kilometer irgendwie, ohne dass ich an Entkräftung irgendwie aus dem Boot kippe. Oder zu Hause, ich mache ganz viel Holz selbst, ja, also wirklich viele Festmeter pro Jahr für die Öfen halt, ne? Das hält fit, ne? Das ist einfach Holzhacken und Holz holen im Wald. Das ist mein Fitnessstudio. Mhm.
Wir alle wissen, wenn man auf so ein Kreuzfahrtschiff geht, dann sind ganz schnell auch mal 2-3 Kilo drauf. Das gute Essen da. Und man macht auf dem Kreuzfahrtschiff vielleicht Sport. Machen Sie das, wenn Sie da drehen? Ja, schon.
Schon durch die beengten Verhältnisse. Ne? Also man kann auf dem Schiff eine Runde laufen, die ist genau 370 Meter lang.
Ja.
Also wenn man mal, was ich zu Hause gerne tue, 5, 6, 7 Kilometer einfach spazieren geht, dann weiß man, wie viele Runden man da drehen muss. Und das nervt dann schon, weil sie trifft immer dieselben Leute. Man wird auch oft natürlich dann angesprochen und so. Und also ich mache das schon, am liebsten bei schlechtem Wetter, weil dann ist keiner draußen. Und ansonsten gibt es ein kleines Fitnessstudio, da kann man mal auf so einen Stepper gehen oder sowas, aber that's it. Also mehr Möglichkeiten gibt es dann da nicht.
Sie leben, Sie haben es schon gesagt, auf dem Land und da gibt es ja auch immer viel zu tun, um sich körperlich irgendwie zu bewegen. Wie gern sind Sie denn dann auch mal ein ganzes Stück zu Hause, wenn Sie natürlich für den Beruf auch viel unterwegs sind?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist dann, da wächst das, wenn wir vom ersten halben Jahr sprechen, wo ich quasi doch on und off immer fürs Traumschiff unterwegs bin, da wächst dann schon so ab Mai, brennt es mir dann schon so unter den Nägeln, dass ich dann einfach, wenn ich weiß, zu Hause geht jetzt die Wachstumsperiode los und man müsste eigentlich pflanzen, man müsste Dinge ausgesät haben schon längst und so. Gut, das macht jetzt auch die Kinder und Familie machen das schon, aber man freut sich dann eben wirklich nach Hause zu kommen. Was aber dann hat man Schulkinder und die sagen, Ferienbeginn, wir wollen reisen.
Ja. Was machen Sie, wenn Sie, sind alle ausgeflattert, mal nur einen Tag nur für sich haben zu Hause?
Dann mache ich eigentlich meist sehr viel und laut Musik. Also selbst Musik, nicht vom Band, sondern ich spiele Gitarre und ein bisschen Mandoline, ein bisschen Ukulele und schreibe eben dafür selber. Mhm. Und das probiere ich dann mal hemmungslos aus, weil keiner sich beschweren kann.
Wo sollte denn, wenn es nach Ihnen geht, das Traumschiff mal hinfahren?
Ja, also ich rede immer darauf hin, die sollten doch mal eine Alaska-Tour machen, weil da war ich viel mit dem Kajak. Inside Passage, das ist, glaube ich, schwierig. Man kommt nicht so leicht in diesen amerikanischen Markt da rein. Das ist, glaube ich, ziemlich abgefischt da vom amerikanischen Kreuzfahrtgesellschaften. Da bin ich nicht genau im Bilde, ob das mal möglich sein könnte.
Sie können Gitarre spielen und Ukulele. Sie schreiben Songs, haben Sie gesagt. Sie singen die auch öffentlich?
Ja, ich habe beispielsweise einen Soloabend gemacht, den mache ich relativ regelmäßig bei uns in der Gegend, in kleineren Veranstaltungsorten, in Eberswalde. Bei uns gibt es auch einen netten Ort in der Schorfheide, wo man das machen kann. Und ich robbe mich so langsam mal in Berlin ran, weil ich muss natürlich das erstmal auch ein bisschen ausprobieren. Das macht man natürlich gern so ein bisschen, nicht gleich in Berlin, sondern ein bisschen am Rande. Genau, und das ist ein Soloabend mit Verstärkung. Also ich singe solistisch, aber ich habe Verstärkung von einem fabelhaften Posaunisten vom Konzerthausorchester in Berlin, der Solo-Posaunist.
Und dann sind es eigene Songs, eigene Texte?
Das sind hauptsächlich eigene Songs, sag ich mal zu 40%, 50% eigene Sachen und dann eben Cover-Songs. Mhm. Aber ich singe hauptsächlich Deutsch, gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz von Englischen.
Okay.
Und,
So die Texte, wann kommen Ihnen da so die besten Ideen? Wie ist das?
Ja, ganz viel auf dem Schiff auch jetzt, so in den letzten Jahren. Ja, also ich habe ein ganzes Stück geschrieben, ein neues Stück. Das habe ich im Prinzip in den letzten Jahren auf dem Schiff, die Grundidee hatte ich natürlich schon, aber dann habe ich das immer weiterentwickelt, weil das kann ja auch sehr langweilig werden auf dem Schiff, wenn man mal nicht dreht. Hm. Das kommt ja nun mal vor. Man ist ja nicht in jeder Szene drin. Hm. Und wo ich nicht drin bin, hatte ich frei, sozusagen. Ja, und manchmal ist es sogar mehr frei, als man dreht. Also das ist je nachdem, wie stark die Rolle eingeschrieben ist in das Buch. Und dann kommt man aber nicht nach Hause, man ist ja irgendwo auf dem Atlantik. Ja, also, und dann fülle deine Zeit mit Sinnvollem. Ne? Und dann habe ich
dann
praktisch...
Gucken Sie so vom Schiff aufs Meer,
ja, genau,
zum Horizont und dann
kommt
zündende Ideen.
Ja. Nee, letztendlich ist es nur die Zeit. Die Ideen hat man mitgebracht. Es ist ja Arbeit. Mhm. Das praktisch auszuformulieren und zu gestalten ist einfach Arbeit, für die man Zeit und Konzentration braucht. Und die finde ich teilweise sehr gut auf dem Schiff.
Sie machen also Musik, Sie singen, Sie schauspielern, Sie sind ein vielseitiger Mann und Sie drehen überall auf der Welt beim Traumschiff, auch an Land natürlich. Ja, es ist ja nicht nur auf dem Schiff, es wird dann auch in dem Land gedreht, wo das Schiff hinfährt. Mhm. Und ich habe da gelesen, da gab es auch schon Szenen, brenzliche Situationen, zum Beispiel auf dem Baumstamm.
Also ja, das habe ich einfach gefragt, das sah so schön pittoresk aus, ein einsamer Baum in Afrika. Und ein Baumstamm darunter lag da und die untergehende Sonne und wir müssen schnell machen, die Sonne geht uns weg und so. Und ich sage, ist der Baumstamm, habt ihr den dekomäßig da hingelegt und so? Nee, das war so hier. Ja, hat da jemand mal angeklopft, ob da vielleicht jemand wohnt? Nein, haben wir nicht. Da bin ich hin mit einem langen Stock, hab angeklopft und da kam aber die giftigste Schlange, die Afrika zu bieten hat, drunter vor und hat sich beschwert. Und wenn wir da einfach so schön gesessen hätten und die nackten Fersen da vor dem Schlangenauge, ich weiß nicht, ob das gut gegangen wäre. Auf jeden Fall, wir haben danach noch wirklich auch richtig das ausdiskutiert, dass sowas nicht passieren darf, weil der nächste Arzt wäre wirklich nicht um die Ecke gewesen. Also das wäre eine brenzliche Nummer geworden.
Aber es ist schon toll, dann auch an Land solche Szenen zu drehen insgesamt. Ja, also das ist schon.
Ja, also wunderbar, wirklich. Mhm. Es gibt einfach dann so Stern schon. Ne? Also in Namibia durfte ich mit einem Jeep so quasi, mit einem Dachzelt, praktisch, das war meine Geschichte. Der Staffkapitän Grimm mietet sich halt einen Jeep mit Dachzelt und fährt durch die namibische Wüste und das Kamerateam ist quasi dabei, also Etosha-Pfanne und so. Also das sind schon Highlights. Ja.
Nun gibt es heute Abend das Traumschiff nach Argentinien. Traditionell ja das nächste dann am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag. Sagen wir nochmal, wo es Weihnachten und Neujahr hingeht?
Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es so zugeteilt ist, aber ich weiß, dass es für diese verbleibenden Termine noch eine Folge Curaçao gibt. Mhm. Es gibt eine Folge, die spielt Upstate New York, auf dem quasi in der Gegend am Hudson River, so 2 Stunden nördlich von New York, in da Catskill Mountains und so. Das ist auch sehr schöne, sind so Appalachen-Ausläufer. Mhm. Auch eine sehr schöne grüne Landschaft und eine nordische Landschaft, mal auch ein bisschen anders, nicht so Palme und Strand. Aber im Curaçao gibt es, das ist dann sozusagen die karibische Folge. Und dann gibt es noch eine Miami-Folge, eine Stadtfolge quasi, die viel in Miami spielt und in den Everglades, so viel kann man auch schon verraten. Da machen dann Staff-Captain Grimm und der Kapitän einen Ausflug in die Everglades. Mhm.
Ich kann mir vorstellen, so zweiter Feiertag abends, Neujahr abends, sitzen alle bei Ihnen vom Fernsehen und es gibt nichts anderes.
Ja, also das gerade an diesen Feiertagen gucken wir noch richtig schön zur Sendezeit und auf der Leinwand allerdings, wir machen uns das dann schön groß, dass wir so ein bisschen ein Kinoerlebnis haben und das ist...
Was schauen Sie sonst so im Fernsehen gern an?
Fernsehen gucke ich wirklich ganz wenig nur noch, also nur ganz gezielt aus der Mediathek dann, wenn die Kinder dann schon schlafen, dass man dann nochmal irgendwas guckt, was einen interessiert hat. Und das findet man ja alles eben jetzt zu allen Zeiten. Also dieses alte Fernsehen stirbt aus, man merkt es an sich selber. Ja, man sitzt nicht mehr zur Sendezeit davor, sondern man streamt es dann irgendwie, weil man halt selber Lust hat.
Mhm. Ist nicht mehr so, jetzt aber schnell fertig werden, weil es ist gleich 8:45, es geht jetzt gleich los. Mehr, das muss man ja alles gar nicht mehr machen.
Das muss man nicht mehr. Ist doch auch schön. Also deswegen wären auch für die Sender immer mehr die Streaming-Quoten sozusagen maßgeblich, weil man sagt, die alte Fernsehgewohnheit stirbt nun wirklich langsam aus.
Ja.
Also es ist noch längst nicht so. Es gibt immer noch ganz viele Zuschauer, die so gucken, aber man braucht sich die Zahlen nur anschauen. Es geht einfach sukzessive, rückläufig. Mhm. Es gibt nur die eine Richtung.
Nächste Woche ist schon erster Advent. Wie sehr freuen Sie sich auf diese Zeit?
Ja, also eigentlich ist das immer sehr, sehr schön, weil wir das auch so ein bisschen feierlich angehen lassen, jetzt ohne dass wir groß jetzt kirchlich-christlich da gebunden werden. Aber das ist einfach aus der Tradition in unseren beiden Familien eben doch ein Fest, was Bedeutung hat. Und schon auch im christlichen Sinne, also die Metapher, die sozusagen dahinter steht, ist uns ein Kind geboren, ja. Und das feiern wir schon entsprechend auch. Und aber dieses Jahr wird es so sein, dass wir Theater spielen. Wir spielen eine Komödie.
Also richtig zum Fest dann.
Zum Fest. Also auch ein Stück, was ich mit dem Weihnachtsabend befasst, der gründlich schief geht.
So, jetzt ist die Zeit der Heimlichkeiten. Also ich erinnere mich da sehr gut auch an meine Kindheit. Wie geht es Ihnen so? Diese Zeit, wo man, ach, was wird es für ein Geschenk werden und was bereiten die Eltern vielleicht vor? Und so diese Tage, die man gezählt hat bis Weihnachten.
Ja, mit umgekehrten Rollen. Ne? Also wir sind die Geheimnisträger jetzt. Wir wissen, was die Kinder kriegen. Und wir spüren das bei denen, diesen Kitzel doch, selbst wenn sie schon in dem Alter jetzt sind, dass sie hier natürlich vielleicht die zwei Dinge, die sie sich nun heiß und nicht gewünscht haben, von denen gehen sie aus. Dass sie das kriegen. Ja. Aber was darüber hinaus vielleicht noch auftaucht, das wissen sie nicht. Mhm. Und da merkt man schon eine gewisse Neugier und eine Lust. Aber sie sind eigentlich ganz, ganz auch hauptsächlich interessiert an dem friedvollen Ereignis und die besinnliche Stimmung.
So nicht Weihnachtsmarkt? Gehen Sie da hin?
Ja, also wie gesagt, da draußen ist es natürlich, da gibt es nur so einen netten dörflichen Markt, da gehen wir immer hin, der ist nur einmal in der Adventszeit. Wenn es sich ergibt, sind wir dann irgendwo nochmal vielleicht in Berlin oder irgendwo in einer Stadt, wo man vielleicht zu tun hat oder so und nutzen das und gehen dort auch auf den Weihnachtsmarkt, ja.
Sie sind mit Schauspielerin Johanna Klante liiert, lange schon. Und eine Zeitung titelte in diesem Jahr: Traumschiffstar Daniel Morgenroth denkt mit 60 wieder mehr über Ehe nach.
Ja.
Also, ja. Wie sieht's aus mit dem Ehehafen und dem Staff-Captain?
Oh ja, das ist, wir leben in quasi einer, wie nennt man das?
Wilden Ehe.
Ja, in einer absolut wilden Ehe und das ist doch eine schöne Sache. Ja, also ich denke darüber, ehrlich gesagt, nicht groß nach. Es schwebt immer so um uns herum.
Also ist nichts geplant.
Es schwebt um uns herum und es ist irgendwie auch ganz nett so. Wir genießen das.
Wenn Schauspieler in Serien oder Folgen, so wie Traumschiff oder Tatort zum Beispiel, so eine feste Rolle haben, fühlen sie sich manchmal auch festgelegt. Wie geht's Ihnen?
Ja, muss man ganz klar sagen. Also bei dieser Rolle merke ich das auch. Man hat halt die Uniform an. Ich kriege verschiedenste Anfragen dann auch mal, wo ich, ach guck mal, das ist doch auch eine Uniformrolle, ne? Das ist dann irgendwie, ja, also.
Ist ja witzig.
Ja, das ist ganz lustig. Also ja. Die Wahrnehmung, ne? So, das ist ja manch einem. Steht eine Uniform halt dann überhaupt nicht oder sieht irgendwie komisch aus, ja? Und das Glück oder Pech habe ich, dass das dann so eine, ich meine, diese nachtblaue Uniform da, die sieht ja wirklich top aus. Das ist ja wirklich toll. Und ja, und ich merke das ja, welchen Effekt das den Passagieren gegenüber hat. Oh, Kapitän, schick heute, ja. Und so. Und das geht dann eben weiter, ja. Dann kriegt man Angebote für Uniformrollen, ja. Aber das ist so.
Also ich mal, Traumschiff. Fluch und Segen.
Ach, Fluch würde ich mal.
Nicht. Fluch. Kann man nicht sagen.
Was soll da für ein Fluch sein? Nee, Fluch der Karibik vielleicht.
Okay. Und dann drängt sich so die Frage auf, was würden Sie, wo wollen Sie vielleicht gern mal im Fernsehen spielen?
Was ich gern im Fernsehen spielen?
Ja, so naja, also, sagen, oh, das würde mich mal interessieren, das wäre ich gern mal, so was Historisches oder so eine Figur oder so.
Ja, ja, da ist natürlich dann eine Frage, ob man, also eigentlich bin ich ja Schauspieler geworden, ja, um so einen richtigen Mantel und Degen, also so richtig mit Fechtzähnen und so richtig Haut drauf, ja. Das ist mir irgendwie nicht vergönnt gewesen. Im Theater hatte ich mal eine wirklich wunderbare, ausgiebige Kampfszene, das hat großen Spaß gemacht. In einem Klassiker allerdings. Aber sonst ist es dazu nicht gekommen. Aber das würde ich doch sehr gerne machen, muss ich sagen. Klar.
Haben Sie auch schon manchmal so, Sie machen mir nicht diesen Eindruck, aber so gesagt, ach, mal ein bisschen mehr zu Hause, mal mehr Beine hochlegen. Ich will jetzt gar nicht vom Aufhören sprechen, aber so gibt es diese Gedanken manchmal zu sagen, ja, manchmal bin ich auch ein bisschen müde, würde ein bisschen ruhiger das Ganze angehen.
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen.
Glaubst du, also sind nicht der Typ dafür?
Nee, bei mir, also ich sag mal, das Geschäftsgebaren sozusagen hat sich stark verändert. Also wie man zu Rollen kommt und sowas. Also die Branche hat sich wirklich stark verändert, muss ich sagen, in diesen 30, 35 Jahren.
Ja.
Und diesen Kampf zu kämpfen, den manche jungen Darsteller kämpfen müssen, um an Rollen zu kommen und überall präsent und sich auch wirklich krumm machen. Ja, und auch wirklich überall und Briefchen schreiben und hier noch ein Casting und da und da, da. Und das ist alles outgesourced. Die müssen das alles selber machen zu Hause in der Ecke mit einer Kamera. Das habe ich alles so nicht erlebt. Ich bin damit nicht groß geworden. Ich wurde noch zu einem Casting eingeladen und da wurden nicht 50 eingeladen. Da wurden 3 in Frage kommende Darsteller, die man alle 3 für befähigt hielt, die Rolle zu spielen. Das war Grundvoraussetzung. Und nicht so diese breite Quantitätsstreuung, ja. Sondern 3 Leute und der eine, der dann im Partner-Casting gepasst hat, hat die Rolle bekommen.
Ja.
Und heute höre ich, dass Leute teilweise 2 oder 3 E-Castings am Tag machen. Also ich meine, also diese Wahllosigkeit sozusagen, das ist für mich zu anstrengend. Das kann ich nicht mitmachen. Ich muss mit dem leben, was so zu mir kommt. Und ansonsten meine Kreativität, sag ich mal, die im Moment noch ungebremst ist, ja, die lebe ich ja mit meiner Schreiberei und der Musik
mit
aus
der Musik.
Und diesen Dingen, ja.
Lieber Daniel Morgenroth, viel Erfolg weiterhin bei Ihren Film- und Theaterarbeiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bedanke mich für diesen Sonntagsbrunch.
Vielen Dank. Ich wünsche dasselbe und auf bald, würde ich sagen. Ja, Schiff ahoi. Ja.
Daniel Morgenroth, ja, wenn er die Captains-Uniform auf dem Traumschiff anzieht, fühlt er sich gleich ganz anders. Bodenständig ist er, sympathisch kommt er daher. Wir haben es gehört in unserem Podcast. Diesen und andere vom Sachsenradio bekommen Sie auf mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.